Es ist angerichtet zu einer Rückkehr nach Sundance im Jahre 2019, wo Patrick aus Hürth und meine Wenigkeit zwei Filme verzweifelt und vergeblich versucht haben zu gucken. Wir sind ihnen wortwörtlich hinterhergerannt, waren oft ganz vorne in der Schlange bei Pressescreenings, bei normalen Screenings. Wir haben echt alles versucht die Woche über. Man kann das in unseren diversen Vlog-Videos mitverfolgen, die ich natürlich auch nochmal auf die letzte Website.com einbauen werde unter diesem Podcast hier, damit man sich das nochmal zu Gemüte führen kann. Wie wir gescheitert daran sind, die beiden Filme Honey Boy und Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile zu sehen. Wir haben uns aber natürlich sehr viel Zeit gelassen, um das jetzt nachzuholen und
natürlich
haben da jetzt so ein kleines Special draus quasi gemacht für das Filmmenü. Beide Filme jetzt noch einmal nachträglich zu besprechen und wie ich finde, obwohl der eine besser war als der andere, haben wir trotzdem damals bei Sundance, beim Filmfestival, weitaus weniger verpasst als noch befürchtet, würde ich sagen.
Ja. Natürlich, weil der Hype ja auch von beiden Filmen so super groß war, dadurch, dass sie auch wirklich die einzigen jetzt in der dreijährigen Sundance-Geschichte von uns waren, wo wir überhaupt nicht reingekommen sind und egal, was wir versucht haben, da sowohl Pressevorführungen, öffentliche mit Waitlist-Game und sowas einfach jedes Mal gescheitert sind, hatten wir natürlich auch die Vorstellung, dass es die krassesten Filme überhaupt sind. Weil das gab es ja in keinem anderen Jahr mit irgendeinem anderen Film.
Dazu kommt ja auch, der eine Film, Honey Boy, ist ja Shia LaBeoufs Projekt, auch wenn er da nicht Regie geführt hat, aber es basiert halt auf seinem Leben, auf seiner Kindheit und auf seiner Beziehung zum Vater, den er selber spielt in dem Film. Und der hat ja doch auch einige recht gute Kritiken bekommen, schon damals beim Filmfestival auch. Und der hatte ganz gutes Word to Mouth. Und der ist ja auch deswegen interessant, weil wir alle wissen, wie seine Karriere so verlaufen ist, vom Kinderstar an bis hin zum Transformers-Welterfolg und allem Verrückten, was danach kam und den diversen Abstürzen und so. Das hat man ja sehr auch durch Paparazzi und Smartphone-Aufnahmen von Passanten immer gut dokumentiert bekommen, wie er teilweise ja ziemlich am Boden war, da so ein bisschen zu beleuchten, was könnten die Ursprünge gewesen sein. Der andere Film ist selbsterklärend, ist basierend auf Ted Bundy, dem Serienkiller, der ja unter anderem auch in Salt Lake City nicht nur ja als Serienkiller aktiv war, seinem Hobby nachgegangen ist, sondern auch einfach da viele Leute, die noch gelebt, also noch heute noch leben, zwei davon haben wir ja kennengelernt, wie man in unseren Sundance-Podcasts ja auch mitbekommen hat, die haben das damals quasi miterlebt und manche werden ihn auch noch in Erinnerung haben, ihm mal begegnet zu sein oder ihn gekannt zu haben. Und deswegen war das ja dann da, wo das Sundance Film Festival stattfindet, dass dieser Film über Ted Bundy mit Zac Efron in der Hauptrolle dann vorgeführt wird, ein Riesenthema und darum auch der große Andrang, besonders bei den öffentlichen Vorführungen, wo dann auch die normalen Besucher hin konnten aus der Stadt.
Mhm. Aber ich muss sagen, also der Film, der Ted Bundy-Film, wenn ich ihn damals gesehen hätte oder wenn wir ihn zusammen gesehen hätten auf dem Festival, wäre es auf jeden Fall einer gewesen, wo ich gesagt hätte, das war eine Zeitverschwendung. Und ich mich auch wirklich geärgert hätte, dass wir dann da reingegangen sind und stattdessen keinen anderen Film geguckt hätten. Bei Honeyboy muss ich sagen, der wäre für mich persönlich also absolut wert gewesen und vermutlich vielleicht auch am Ende des Festivals unter meine Top 5 Filme gekommen, die wir dann in dem Jahr dort gesehen hätten. Also nur um da nochmal zu unterscheiden, wie das wirklich jetzt die Unterschiede sind zwischen den beiden Filmen, jetzt was jetzt zumindest meine Meinung angeht.
Ja, also bei dem Ted Bundy-Film, und wir können halt den Titel jetzt auch nicht immer sagen, weil allein schon, weil er so lang ist, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, das ist ja auch ein Zitat übrigens von der Gerichtsverhandlung. Ich glaube, der Richter hatte das gesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau.
Das ist ein Film, der hätte man sofort gesagt, der hat auf diesem Festival auch nichts zu suchen. Der hat einfach keinerlei, in irgendeiner Form, selbst wenn man ihn okay fände, herausragende Qualität oder irgendwas Kunstvolles oder irgendwas, was so diesen Independent-Film auf eine besondere Art repräsentiert, der ist nur da gewesen wegen der Star Power, der ist da gewesen, weil ich glaube, Netflix ihn damals auch schon akquiriert hatte für den amerikanischen Markt und da auch viel Werbung mitgemacht hat. Und sie ja auch diese Ted Bundy-Tapes hatten, da können wir ja später nochmal was zu sagen. Und
was, also ich gehe auch einfach mal davon aus, dass der Film, um dich kurz zu unterbrechen, da auch in der Premierenkategorie dementsprechend lief und nicht an irgendeinem Wettbewerb teilgenommen hat. Also das, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass das, wie du sagst, die Star Power da, dass man nochmal ein paar Leute da auch hingeholt hat, die dann auch alle da vor Ort waren und dass der Film da einfach die Weltpremiere hatte.
Ja, und dass die ganze Story von Ted Bundy halt da in Utah so sowieso ja, ein lokaler wahrer Mythos ist, der sich ja da sehr stark auch in der Geschichte dann verewigt hat. Darum, ja, kam da, glaube ich, vieles zusammen, dass er da lief, aber der Film rechtfertigt es null. Honey Boy ist ein Film, ich glaube, der hätte mir auch sogar auf dem Festival, wir reden ja oft darüber, dass Filme bei Filmfestivals nochmal auch, wenn man sie sieht, eine andere Wirkung häufig haben, durch die Umstände, durch die, das Erlebnis, durch das Publikum und so weiter. Und ich glaube, da hätte er mir sogar auch noch ein bisschen besser gefallen als jetzt zu Hause. Da passt er gut hin. Er hat auch sehr diesen natürlich im positiven Sinne Independent-Vibe. Nichtsdestoweniger, für mich wäre er, glaube ich, nicht, also knapp nicht in der Top 5 gewesen, weil ich doch fand, am Ende war er mir ein bisschen zu generisch und ein bisschen zu Trope-mäßig. Ich habe ihn jetzt nicht so als so besonders empfunden, sondern einfach als recht in Ordnung und ganz interessant, da über halt die Jugend von Shia LaBeouf so ein paar Sachen zu erfahren, die ich vorher halt so nicht wusste. Aber ich fand ihn jetzt nicht so unbedingt sehr erinnerungswürdig. Also okay einfach.
Ja, ich habe den tatsächlich jetzt ja auch schon dreimal gesehen. Nicht unbedingt weil ich ihn so super fand, dass ich ihn jedes Mal irgendwie nochmal gucken wollte, aber einfach aus Umständen, weil wir haben ihn ja jetzt, mein drittes Mal haben wir ihn ja jetzt zusammen nochmal geguckt, als ich kurz in Berlin war. Der Film ist irgendwie, du hast gesagt, auf eine gewisse Art so ein Festivalfilm, weil hat er auch sowas Kunstvolles, viele Sachen sind da auch so, ja, es ist ja so eine Therapie. Der Film ist ja im Prinzip die Therapie von Shia LaBeouf. Er hat in der Klinik, in der er da war, in dieser Rehab-Klinik, sollte er da so ein Drehbuch schreiben oder sollte mehr oder weniger ein Tagebuch oder sonst was, was er dann in Drehbuchform geschrieben hat, über seine Zeit mit seinem Vater schreiben, wodurch er ja irgendwie so eine Form von PTSD bekommen hat, was ihm selber irgendwie ja gar nicht so bewusst war. Und das ist dann, wir sehen das ja in dem Film dann so zusammengeschnitten, sowohl seine Kindheit als auch seine Zeit in der Therapie. Und das ist noch nicht, also ich finde, das ist nicht nur von der Art, wie es präsentiert wird, von dem ganzen mit diesen Träumen zwischendurch, von der Art, wie es filmisch aussieht, von den Schauspielleistungen, wie dort auch die Charaktere angelegt sind, sehr krassen Indie-Film und nicht unbedingt so wirklich was Mainstreamiges, wo ich dir recht geben würde, dass man das auf dem Mainstream-Markt schon öfter gesehen hat und ziemlich viele Tropes dann drin gewesen wären. Ich finde hier, dadurch, dass man weiß, dass es alles so vermutlich ziemlich authentisch ist, also ich habe auf jeden Fall nichts Gegenteiliges irgendwie gelesen, hat das Ganze irgendwie so einen, doch finde ich, einen ernsteren, emotionaleren Vibe als viele andere Sachen. Und das war so, was mir eigentlich besonders gut gefallen hat. Also neben wirklich den Schauspielleistungen, dieses Gefühl, was man irgendwie so vermittelt bekommen hat und dass es nie irgendwie kitschig gewirkt hat.
Ja, genau. Also es ist ja auch durchaus positiv anzumerken, dass es nicht so wirkte, dass da jemand seine eigene Geschichte versucht zu überstilisieren oder auf eine übertriebene Art damit seine späteren Verfehlungen zu rechtfertigen.
Was aber, muss ich sagen, wenn du das jetzt so ausdrückst, auf der einen Seite gut war, aber auf der anderen Seite auch schlecht, weil so, finde ich, hat mir immer so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen so eine Stufe nochmal der Eskalation oder irgendwie so eine Entwicklung, die irgendwie passiert, wo ich mir dann auf der anderen Seite aber immer gedacht habe, naja gut, aber es ist ja wirklich diese wahre Story und ich hätte es jetzt auf der anderen Seite wieder doof gefunden, wenn man dann da, wie man das bei vielen solchen mehr oder weniger Biopics macht, dass man da noch sowas dazu erfindet und das Ganze probiert irgendwie für den Zuschauer interessanter zu machen. Das hätte mir auch nicht gefallen. Also ich weiß nicht, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen.
Die Frage dann, und das ist der Punkt, wo ich dann mehr in die Richtung schwenke, das war dann nicht so vielleicht erinnerungswürdig alles, ist seine persönliche Geschichte, die er da auch so als Therapie verarbeitet hat, Ist die überhaupt so besonders oder besonders genug, dass das jetzt für die Allgemeinheit ein interessanter Film ist? Und ich glaube, das wird tatsächlich nur dadurch interessant, dass er ist, wer er ist und dass er bekannt ist und dass er diese Eskapaden hatte. Sagen wir mal, man würde den Film jetzt ohne dieses Hintergrundwissen sehen, dann würde er, glaube ich, weitaus schlechter wegkommen, wenn das jetzt einfach über einen Nobody also, gewesen wäre.
Ich denke, das Interessante ist noch nicht mal wirklich die Geschichte von ihm, sondern einfach der Charakter seines Vaters. Und dieser ganz spezielle Typ, den er da hat und diese Beziehung, da hätte ich dann vielleicht aber auch lieber was mehr von gesehen. Exakt. Vielleicht über einen längeren Zeitraum aus dieser Kindheit oder sowas, aber diese seltsame Beziehung, die er zu seinem Vater hat, mit dem er ja auch nicht wirklich aufgewachsen ist, weil er hat ja irgendwie bei seiner Mutter gelebt und dann ist weil der Vater im Gefängnis war und dann kam er raus und der Vater war mehr oder weniger ein Angestellter von Shia LaBeouf, von dem 12-jährigen Shia LaBeouf, der natürlich schon geschauspielert hat und mehr oder weniger größere Jobs hatte. Und er hat ihn dann überall hingefahren, hat mit ihm die Texte ist mit ihm die Texte durchgegangen und so weiter. War aber dann auf der anderen Seite auch dieser nicht typisch so Helikopter-Parent oder so jemand, der so den extremen Druck ausgeübt hat, aber auf so eine ganz seltsame Art und Weise, wie ich das jetzt auch mit nichts anderem vergleichen könnte, wo ich das schon mal gesehen habe. So einer, der ihn zwar schon irgendwie immer einen extremen Druck aufgebaut hat, auf der anderen Seite aber auch nicht zu groß lassen werden wollte, weil er da auch immer so ein bisschen selbst so Minderwertigkeitskomplexe hatte und in seinem Sohn auch immer so ein bisschen sein eigenes Scheitern gesehen hat. Dann natürlich sein Struggle mit Drogen und so weiter. Es war schon interessant, es hätte vielleicht wirklich noch Stoff für ein bisschen mehr hergegeben.
Das Ergebnis, glaube ich, was so dabei rumkommt, was Shia LaBeouf da irgendwie selbst als Fazit zieht, also das spoilert jetzt in keiner Weise irgendwas aus dem Film, sondern was er mit der Geschichte dann am Ende so repräsentiert, ist, glaube ich, so, mein Vater war, wie du es gerade gesagt hast, war zu wenig dann mein Vater letztendlich, sondern hat sich in dieser Angestelltenposition und in dieser in diesem ständigen Bewusstsein irgendwie sich in diesem Filmbusiness zu befinden und ein Performer zu sein und das immer auf dieser Ebene nur mit seinem Sohn interagiert, aber alles andere, was ein Vater eigentlich mit seinem Kind machen sollte oder für sein Kind tun sollte, hat er halt nicht gemacht oder gar nicht realisiert, dass man das machen sollte. Und das ist ja dann aber, und da würde ich dann wieder sagen, da hat der Film leider viel verpasst. Das ist dann gerade zum Ende hin immer sehr wortwörtlich im Film ausgesprochen worden, regelrecht, anstatt das in irgendeiner Form interessant einfach visuell darzustellen oder emotional zu vermitteln. Das war dann immer so ausformuliert halt.
Man muss ja auch sagen, also wenn derselbe Film mit anderen Schauspielern gedreht worden wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich auch viel schlechter gefunden, weil hier ist es ja besonders irgendwie die Leistung von den Darstellern, allen voran Shia LaBeouf, der da seinen Vater natürlich echt irgendwie super darstellt, aber auch dann, er selber wird ja im älteren Zustand von Lucas Hedges und im jüngeren von dem Noah Jupe gespielt, die das irgendwie wirklich gut transportieren, finde ich. Und wenn man da wirklich anderen, zum Beispiel auch Kinderdarsteller, wir reden oft darüber, wie selten wir irgendwie Kinderdarsteller wirklich mögen, aber wenn das irgendwie dann da von anderen nochmal gespielt worden wäre und die Szenen, die leben ja in erster Linie von der Interaktion der beiden, dem Vater und dem Sohn und nicht unbedingt von dem Dialog oder dem gesprochenen Wort dort. Und das ist es wirklich gewesen, was den Film, naja, ich will nicht sagen gerettet, weil ich fand ihn ja doch schon ganz gut, aber das, was den Film irgendwie so ausgemacht hat.
Er hat ja auch nicht und, viel anderes.
Weil das Drehbuch alleine und jetzt auch das Filmische ist jetzt nicht alles nicht so besonders, dass wenn man das mit anderen Leuten gedreht hätte oder alles irgendwie so ein bisschen schlechter gewesen wäre, dann hätte das auch ganz schnell so auf die andere Seite überkippen können und ein Film werden können, der einfach nur langweilig ist oder der nicht wirklich bei der Stange hält.
Der Trailer, und das darf man halt nicht erwarten von dem Film, suggeriert halt sehr stark, dass man so viel von den Dreharbeiten sehen würde. Da ist ja eine Szene ganz am Anfang, das ist so das Intro, das sieht man schon im Trailer, wo ganz klar gezeigt wird, wie halt was gedreht wird, was an Transformers erinnert. Und das ist aber wirklich nur eigentlich nur im Intro und ich weiß nicht, es gibt so ein paar Stellen, die noch so in dieser Set-Umgebung stattfinden oder wo man mal so ganz kurz so eine Backstage-Situation hat. aber es geht nicht um diese
oder ganzen... Oder gerade auch Sachen von diesen kanadischen Sitcoms und sowas, wo er da mitgespielt hat.
Genau, aber es geht nicht um die verschiedenen Filmstationen oder die Filmkarriere von Shia, auch nicht um die in seinen jungen Jahren, sondern es ist sehr zentriert auf diese Umgebung, in der er mit seinem Vater dann als Kind die meiste Zeit auch gewohnt hat da. So.
Ja, und es ist wirklich in erster Linie ein Film, der um die Entwicklung von Shia LaBeouf und dieses Verarbeiten geht. Einmal immer diese Rückblenden zu den Szenen mit dem Vater und dann, wie er dann in der Rehab-Situation irgendwie das verarbeitet oder sich daran erinnert, es aufschreibt und was er dann so daraus für sein aktuelles Leben irgendwie so mitnimmt. Wobei ich aber sagen muss, auch so gut ich Lucas Hedges auch als Schauspieler finde und so gut er das auch da wieder gespielt hat, waren die Stellen mit seinem Vater doch die interessanten und die in der Rehab-Klinik waren irgendwie, ich weiß nicht, immer wenn es dahin gesprungen ist, hat man sich eigentlich gewünscht, dass es schnell wieder zurückgeht. Es hat zwar auch nur einen kleineren Teil des Filmes ausgemacht und der größere Teil war definitiv der mit seinem Vater, aber auch wirklich der interessantere, weil das andere war irgendwie, das war sehr trope-mäßig, es war diese typische Situation, Auseinandersetzung mit den Leuten, die dort arbeiten, in so einer Rehab-Klinik, die das schreiben die ganze Zeit, sehr viel so stille Momente, aber das fand ich dann doch stellenweise ein bisschen langweilig oder was, wo man so abschweift. Und es war zum Glück nicht so viel, weil der Film ist ja auch insgesamt nur 1,5 Stunden lang, aber das waren die Stellen, die ich eigentlich am schwächsten fand.
Also da als Fazit von mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo hatten wir den gesehen jetzt? Hatten wir den auch gekauft oder war der irgendwo?
Bei Amazon hatten wir den geguckt. Geliehen.
Geliehen. Beide, oder? Beide Filme, ja. Ne? Naja, jedenfalls, wenn er mal irgendwo in einem Streaming-Abo inbegriffen ist und man interessiert sich halt für ihn generell und hat das immer mitverfolgt, seine ganzen späteren Eskapaden und lustigen Geschichten, die es um ihn herum gab und hat ihn schon seit Transformers an irgendwie mitverfolgt, dann ist das so, glaube ich, ganz nett, den dann for free im Abo inbegriffen zu sehen und ich bin mir sicher, der wird irgendwo mal auftauchen auch. Aber ansonsten, es war mir war es nicht, in keine Richtung war es mir irgendwie so spektakulär oder tiefgehend oder kunstvoll genug, dass ich jetzt sage, also wenn ich den jetzt verpasst hätte weiterhin, dann hätte ich auch nicht wirklich was verpasst. Aber er war gut, er war okay.
Ja, also ich weiß nicht, das ist kein großes Commitment wirklich, weil der Film nicht so lang ist und man kann was draus mitnehmen, ist ein ganz gutes Drama und wirklich gute Schauspielleistungen, aber es ist absolut kein Must-See.
Aber auf jeden Fall eine besser angelegte Zeit als der dann doch eher recht unterdurchschnittliche nächste Film, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ich hoffe, ich muss diesen Titel jetzt nicht mehr noch immer wieder sagen.
Der Titel ist spektakulärer als der Film, also das kann man sagen.
Da sagst du was, das stimmt. Also er verkauft sich ja so ein bisschen als ein Biopic über vor allem Ted Bundy und seine Frau. Oder waren die verheiratet? Oder nur zusammen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Geheiratet hat er gegen Ende dann jemand anderes aus dem Gefängnis heraus.
Genau.
Das war aber irgendwie so seine
Lebensgefährtin.
Langjährige Freundin, Lebensgefährtin.
Die aber mit ihren Kindern, die sie vorher schon hatte, als alleinerziehende Mutter ihn kennengelernt hatte, ja, schon so auf ein gemeinsames Leben doch hätte zusteuern wollen. Und sie war mit ihm zusammen, als er halt verhaftet wurde und man ihm auf die Schliche kam, dass er dieser Serienmörder ist, der sogar in verschiedenen Bundesstaaten Frauen und vor allem auch teilweise Minderjährige umgebracht hat und richtig krass zugerichtet und gefoltert und die Leichen geschändet und so weiter. Also das war jetzt nicht nur einfach nur so ein einfacher Vergewaltiger von der Straße, sondern das war schon jemand, der auch für die Brutalität und für die Abartigkeit seiner Verbrechen ja so bekannt geworden ist. Und sie war halt zu dem Zeitpunkt seiner Ergreifung und der ganzen Gerichtsverhandlungen und so eigentlich ja seine Lebensgefährtin. Und das ist das, was der Film so im Vorhinein mir zumindest gegenüber immer suggeriert hat, dass das so der Fokus sein soll. Da haben wir aber festgestellt, das kommt eigentlich zwar auch vor, gerade natürlich am Anfang, aber es ist mehr so wirklich das Setup des Films und dann hat man das Gefühl, verliert es sich irgendwie in so einer merkwürdigen, wir beobachten hier einen jungen, charmanten, trickreichen Ausbrecher, der immer wieder dem Gesetz auf der Nase rumtrampelt, halb Komödie, halb, weiß ich nicht, schlecht oder mäßig gespieltem Gangster.
Na, ich denke, die komplette Auslegung, wie man den Film geplant hat, ist schon ein Riesendesaster, weil du hast ja eine Geschichte, die eigentlich sich zu einem super interessanten Film irgendwie eignen würde. Sei es so ein Film, der so ein bisschen in die Richtung von Zodiac geht, wo man so einen Kriminalfilm draus macht, so ein Thriller. Oder wirklich, wenn man denn das jetzt machen will, mit, dass man die Beziehung von ihm da zu dieser Frau irgendwie so ein bisschen beleuchtet und wie es ist, mit so einem Massenmörder, Serienkiller zusammen zu sein, ohne dass man es wirklich weiß und dann Stück für Stück erfährt, dann hätte man das ja auch noch interessant machen können. Oder von mir aus auch, wie Ted Bundy so eine Auswirkung darauf gehabt hat, auf dieses ganze überhaupt Serienkiller-mäßige, weil er war ja so ziemlich der Erste, der da war, bevor das überhaupt
in wurde.
Ja, bevor es das überhaupt in wurde, ja, bevor es das gab, ja. Was das auch dann in Amerika verändert hat, wie das ganze sozialpolitisch und so Auswirkungen gehabt hat, kann man ja ganz viele Sachen drüber machen.
Es wurde ja auch medial und, sehr beachtet, weil er als sehr charmant und frauenschwarmartig und gut aussehend immer beschrieben wurde und weil, was auch dazu geführt hat, dass er teilweise vor Gericht Groupies hatte und weil er gerade vor Kameras und in diversen Gerichtsverhandlungen, die auch öffentlich dann ausgestrahlt wurden, dass er da immer sehr, ja, flamboyant geradezu aufgetreten ist, sehr überheblich und entertainermäßig. Das kann man sich ja auch alles ansehen, weil es das Footage davon auch immer noch im Internet generell zu finden gibt, aber natürlich auch in einigen ausführlichen Dokus, zuletzt halt diese Ted Bundy-Tapes, die auch viele so Interviews und Tatortbegehungen mit ihm zeigen. Die gibt's ja bei uns auch bei Netflix. Da sieht man.
Ja, und die habe ich auf dem Rückflug damals von Sundance geguckt, weil wir den Film ja dann nicht sehen konnten, habe ich mir diese Folgen alle angeguckt. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Doku und natürlich auch viel zu lange. Man hätte es nicht in so einem Miniserienformat machen müssen. Aber man sieht dann doch, wie viele interessante Sachen es gibt, die wirklich in einem Film cool rübergebracht werden könnten. Auch, dass er da mehrmals hier ausgebrochen ist, seine Ausbruchsversuche, die in dem Film jetzt hier auch so ein bisschen am Rande vorkommen, aber auch nie wirklich so gut erzählt sind oder spannend erzählt sind. Und eigentlich wären so viele Eckpunkte da gewesen, um einen coolen Thriller oder sonst was zu machen über genau diese Geschichte. Stattdessen hat man aber einen Film gemacht, der schon von Anfang an so mittendrin startet. Es wird nicht wirklich aufgebaut, wie sie überhaupt zusammengekommen sind, dieses Pärchen. Er ist schon von Minute 1 mehr oder weniger im Gefängnis oder kommt ins Gefängnis, wird verhaftet. Und dann hat das so ein ganz seltsames Pacing, wo dann immer wieder von einer Sache zur anderen hin und her geschnitten wird, ohne dass wir aber wirklich die Charaktere kennenlernen oder irgendwie überhaupt was über diese Geschichte erfahren. Und es ist alles so, ja, ganz seltsam wirklich verpackt. Und die hier Frau Lily Collins, seine Freundin da, die sehen wir dann zwischendurch auch einfach mal eine halbe Stunde so gar nicht. Dann sehen wir sie längere Zeit einfach nur vorm Fernseher sitzen, ohne dass sie irgendwie was Bestimmtes sagt. Die wirkliche Interaktion zwischen den beiden oder die Beziehung, die da eigentlich beleuchtet werden soll, davon kriegt man nicht viel mit. Man kriegt so eine schlechtere Nacherzählung von den späten Jahren von ihm und den Gerichtsverhandlungen oder seiner Zeit hinter Gittern. Aber das alles auch, du hast es gesagt, auf so eine, ja, man will das so locker, komödiantisch so ein bisschen erzählen, aber es springt nicht über der Funke und es ist so ein ganz wildes, wirres Mischmasch von verschiedenen Sachen, die man dort versucht hat und nichts scheint irgendwie so richtig zu funktionieren.
Also man hat nie das Gefühl,
was dann eher zu einer Langeweile
führt. Man hat nie das Gefühl, der reale Ted Bundy, den man sich ja, wie gesagt, als echte Person zu Gemüte führen kann, da gibt es genug Material, um einen Eindruck von dem zu gewinnen und der ist halt in diesem Film überhaupt nicht rübergekommen, überhaupt nicht in irgendeiner Form seziert oder dargestellt worden. Und gleichzeitig passend dazu, das spielt ja 1969, also als der Film halt einsetzt. Und als Period Piece wirkte das halt auch, was immer die Kulissen und die Beleuchtung und den Look und so angeht, wie so ein Made-for-TV-Ding, was halt irgendwie so ein paar Mal abends so als ein Zweiteiler dann im Fernsehen läuft, aber gar nicht den Anspruch hat, jetzt irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen. Und einfach nur sich darauf verlässt, dass halt Ted Bundy ein bekannter Name ist in der Serienkiller-Welt und dass die Leute dann einfach nur die Werbeblöcke laufen haben, wenn der Fernseher an ist und dann, egal ob die sich dann nachher an den Film erinnern oder nicht. Und ist so.
In den USA ist er ja auch, glaube ich, ein Netflix-Film, also ein Film, der direkt auf Netflix erschienen ist. Und so wirkt er auch. Ein bisschen zu gut besetzter Film, der aber so ein typischer Video-on-Demand-Film ist.
Also,
wie ist da so irgendwie so ganz. Es gibt ja auch, glaube ich, diesen Sharon Tate-Film, der da auch so ziemlich schlecht sein soll, der da damals auch gleichzeitig mit Once Upon a Time in Hollywood irgendwie erschienen ist. The Sharon Tate Murders oder was weiß ich was. Und so in diese Kategorie würde ich den Film so ein bisschen einordnen.
Der, hier, John Malkovich als Richter war, glaube ich, wirklich der einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, der erinnert mich doch jetzt doch sehr stark an diesen echten Richter.
Ja.
Das kann man vielleicht noch positiv, John Malkovich. Kann man vielleicht noch positiv hervorheben. Ja,
aber viel gibt es dann wirklich nicht, was da übrig bleibt. Und wie du gesagt hast, der echte Richter, da sieht man schon in dieser Doku mehr von. Und es ist dann auch irgendwie trotzdem amüsanter, den echten zu sehen und nicht irgendwie dann das Ganze nochmal einfach nur Satz für Satz so ein bisschen nachgesprochen.
Ja, was heißt aber auch amüsanter? Also in der Doku wird einem dieses Ambivalente zwischen, wie schrecklich das alles ist, was da passiert ist und was den Opfern angetan wurde, und diesem amüsant wirkenden Schauspiel vor Gericht, gerade auch diese Dynamik zwischen dem Richter und Ted Bundy, der sich ja auch weite Strecken versucht hat, da selbst zu verteidigen. Diese Sachen, die da aufeinandertreffen an Emotionen, die man mit diesen Fällen und dann dieser Show vor Gericht verbindet, diese Mischung, das ist dann am Ende so was Faszinierendes, was so viele Facetten hat. Und in dem Film hast du das Gefühl, gerade die Opfer und die Schwere der Taten von Ted Bundy versucht er ganz am Schluss dann noch irgendwie unterzubringen, und irgendwie hat er sich dann noch erinnert, oh, das müssen wir aber auch irgendwie nochmal irgendwie näher betrachten und erwähnen, aber es ist dann viel zu spät und viel zu wenig. Und du hast richtig das Gefühl, die Opfer wurden eigentlich von diesem Film so übergangen, dass du echt denkst, du guckst jetzt gerade die Gerichtsverhandlung vom Ende von The Producers und lässt dich einfach nur von diesem Spaß unterhalten und hoffst vielleicht sogar so ein bisschen, dass Ted aus der Sache doch noch rauskommt.
Mhm. Ja, genau, du hast dann natürlich so einen charming Zac Efron, der ihn da spielt, und wenn man ja sowieso immer sagt, dass Ted Bundy dieser amüsante, nette, jeder hat ihn gemocht Typ ist, dann ist das in einem Film natürlich nicht so klug gewählt, dann keinen seiner Morde wirklich zu zeigen und die ganze Zeit ihn nur auf so einer persönlichen Ebene so ein bisschen zu betrachten, aber auch nicht wirklich, also es geht ja nicht so tief in den Charakter rein, aber so seine Love-Story, die er dann hat und wie er immer so ein bisschen probiert, dem Gesetz davonzukommen und aus dem Knast auszubrechen, dann ist es ganz schwierig, da so die Grenze zu finden, dass man das nicht verwechselt, dass er eigentlich der Protagonist des Filmes ist und der, den man als Zuschauer sympathisch finden soll, weil es mangelt so ein bisschen an anderen Leuten, die da betrachtet werden, weil, ich habe es gesagt, seine Freundin kommt da auch nicht wirklich lange vor. Du hast keinen so einen positiven Part, der daneben ist, und gleichzeitig werden seine Gräueltaten aber auch nicht wirklich gezeigt. Das heißt, wenn man ihn jetzt nicht kennt und die ganze Geschichte, die dahinter steckt, dann kann das eben ganz schnell so ein bisschen kippen, dass man denkt, okay, ist Ted Bundy eigentlich der Gute in dem Film und müssen wir zu ihm halten und müssen wir jetzt hoffen, dass sein Ausbruch gelingt, oder müssen wir hoffen, dass aus dieser Love-Story noch was wird oder dass alles so ein Happy End hat.
Oder will der Film ihn jetzt gerade irgendwie redeemen in dem Sinne?
Ja, genau.
Also ich glaube, was der Film versucht hat, und er ist einfach nur damit total gescheitert in meinen Augen, er wollte einem dieses Gefühl geben und einen am Ende dann mit so einem Twist sozusagen schockieren, dass er dann nochmal, weil es gab ja schon so eine Art Collage dann zum Ende der Gerichtsverhandlung, wo quasi auch die Anklage, also der Staatsanwalt und so weiter, da wurde ja im Laufe des Films immer wieder auch seiner eigentlichen Lebensgefährtin gegenüber so erwähnt, wenn sie wüssten, was wir alles wissen, wir haben noch so Details, das weiß noch keiner, wenn sie das hören würden, dann würden sie nicht mehr zu dem halten und all solche Sachen. Es ist ja jetzt kein Spoiler, diese wahre Geschichte, die ist sehr bekannt, und das ist die Prämisse, dass er ein schlimmer Serienmörder war. Das heißt, es ist jetzt nicht schlimm, das zu erwähnen. Der Film versucht, diese Karte halt so zu spielen, dass dem Zuschauer das genau wie halt diesen verschiedenen Personen und der Öffentlichkeit denn erst am Schluss der Gerichtsverhandlung, so vor, kurz vor dem Urteil, erst richtig die ganzen Karten auf den Tisch gelegt werden, was er für ein Monster ist und dass es gar keine Zweifel gibt, dass er das auch war. Und dass die ganzen Beweise dann so wie so ein Schock quasi aus dieser Fantasie reißen, dass er ein charmanter, netter Mann ist. Aber der Film schafft es nicht, weil er so schlecht macht. Und du kriegst dieses Schockgefühl nie. Und du hast auch nie das Gefühl, dass du diese ganzen schlimmen Bilder, die man dann am Ende eigentlich als Rehabilitation in den Kopf gesetzt bekommen sollte, dass man die überhaupt vorgeführt bekommen hat.
Wir haben es ja schon eingangs gesagt, ein Film, den kann man wirklich auslassen. Also ja. Wenn einen das Thema da interessiert, dann gibt es da weitaus andere und bessere Sachen, die man da gucken kann. Eben auch diese Mini-Doku-Serie auf Netflix, die jetzt nicht unbedingt super ist, aber wo man zumindest den ganzen Fall oder diese ganze Story real verpackt und in Gänze irgendwie präsentiert bekommt. Besser als sich so einen Film anzugucken, der das ganze Thema irgendwie einfach nur, weiß ich nicht.
So weich spült wie der Pullover, den er auf dem Filmplakat anhat.
Ja, genau.
Und
weichgespült ist wirklich das richtige Wort, weil der Film hat eben keine Edges, so die er bräuchte. Und er hat keine Spannung und er hat keinen Flow, er hat keine Charaktere und es ist wirklich echt ein langweiliger Film einfach. Und das ist ja immer das Härteste, was man sagen kann, wie wir immer mehrmals in unseren Podcasts schon bemerkt haben.
Das, was man daraus hätte machen müssen angesichts der realen Taten und Umstände, wäre entweder Lars von Triers Richtung gewesen, gerade halt mit The House der Jack-Bild, wo eigentlich genau so ein Typ, ich bin mir sicher, der hat auch viel auf Ted Bundy basiert, so wie da die Morde in House der Jack-Bild teilweise am Anfang besonders abliefen, da mit Uma Thurman und so. Das war ja fast 1:1 so eine Ted Bundy-Nummer. Entweder du machst sowas daraus, oder du gehst halt diese Truman Capote-Richtung, was ja auch in dem Film in Cold Blood kaltblütig diese auf realen Geschehnissen basierenden, literarisch verarbeiteten Taten sehr hart und sehr facettenreich real einen so erleben lässt, wie sie abliefen. Und dann hast du natürlich diese biografische Sache mit dem Capote-Film, wo Philip Seymour Hoffman Truman Capote gespielt hat, wo es ja auch um diesen In Cold Blood-Fall geht und diese Beziehung, die er dann mit einem der Mörder aufgebaut hat, wo es dann halt bis zur Hinrichtung nichts ausgespart wurde, dass man sich nicht verliert in so einer Romantisierung dieser ganzen Sachen.
Oder wie gesagt, mach es dann wirklich aus der Sicht von irgendeinem Ermittler. Den kannst du von mir aus ja auch reinschreiben, dass er irgendwie für viele wahre Personen irgendwie so zusammengefasst steht, wie das Zodiac zum Beispiel gemacht hat, wo dann
Jake Gyllenhaal
die ganzen Morde irgendwie so ein bisschen verfolgt und da probiert, den Killer zu finden. Weil klar, du weißt nicht so viel über Ted Bundy und er hat nie so viel über sich preisgegeben und hat ja immer so ein bisschen so eine Rolle gespielt, nichts an sich herangelassen, war immer so allglatt. Aber dann kannst du das doch gerade aus so einer Sicht ganz gut rüberbringen, indem du irgendwie einen charmanten, empathischen Hauptcharakter als Detective oder sonst was dort einbaust, der einfach nur dieses Monster Ted Bundy jagt und dann siehst du dann am Ende vielleicht dann noch vor Gericht, wie dann so ein bisschen was von der Verhandlung irgendwie noch gezeigt wird, à la John Grisham-Film oder sowas. Dass du da wirklich einen Thriller machst, der dann auch gerne ein bisschen länger sein kann, ein bisschen ausufernder, aber eine Spannung die ganze Zeit hat, eine Atmosphäre auch schafft von diesen 70er Jahren, dieses düstere, die Angst, die dann da auch viele Leute hatten, auf die Straße zu gehen. Und wir haben diese Geschichten ja auch alle gehört von hier unserem befreundeten Ehepaar aus Salt Lake City, die jetzt erzählt haben, wie das in dieser damals eher unschuldigen Zeit ja was vollkommen Neues war und die Leute wirklich auch Angst hatten, rauszugehen. Und dieser schwarze Mann Ted Bundy, der überall ja irgendwie allgegenwärtig war und die Morde begangen hat in verschiedenen Städten, einfach so eine Angst verbreitet hat. Und diese Atmosphäre hat einfach hier komplett gefehlt und die hätte ich mir einfach gewünscht in dem Ted Bundy-Film und die hatte ich eigentlich auch erwartet, dass das hier in dem Film vorkommen würde und das war ja auch der Grund, warum wir den damals auf jeden Fall sehen wollten.
Und wenn du dann auch mal die genannten Beispiele so betrachtest, The House der Jack Bild, da geht es ja letztendlich um die fehlerhafte Selbstrechtfertigung eines Vollpsychopathen. Dann siehst du bei dem Capote-Film eine Beziehung zwischen einem Schriftsteller und einem als Monster beschriebenen Mörder, der auch eine wahnsinnig schreckliche Tat begangen hat, aber dann als Mensch sich an ihn angenähert wird, so und solche interessanten Facetten halt, und du weißt genau, das sind die Sachen, die der Film irgendwie herausarbeiten will. Dann hast du, was hast du gerade nochmal genannt, hast du noch, genau, Zodiac, wo es ja vor allem um die Frustration ging, an diesem Fall zu arbeiten und darum ging, was das für die Leben der verschiedenen Ermittler und Leute, die seine Obsession für entwickelt haben, diesen mysteriösen Zodiac-Fall aufzuklären, ja, was das mit denen ihren Leben gemacht hat und was das für ein ja, lange andauernde, immer noch bis zum Schluss mysteriös gebliebene Suche war. Und dann Ted Bundy jetzt mit Zac Efron. Was wollte der Film herausarbeiten? Was war dem Film wichtig? Irgendwie nichts, außer das war ein charmanter Typ.
Ja, genau, eben. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Also die Beziehung da zu seiner Freundin, was eigentlich das zentrale Thema sein wollte in dem Film, ist irgendwann einfach komplett vergessen worden oder nicht wirklich Augenmerk drauf gelegt worden. Und ja, einfach nur den charmanten Mann vor Gericht oder im Gefängnis zu sehen, ist nicht genug, um irgendwie einen spannenden Film zu machen.
Was noch als letztes Detail, um den Sargnagel so komplett reinzuschlagen, der Nicht-Empfehlung darstellt, ist ja auch, dass die, wenn du die Dokus siehst und das Originalmaterial, dann wird dir ja recht schnell klar, dass er halt auch irgendwie auf eine psychopathische Art irgendwie schizophren oder sonst wie nicht ganz richtig im Kopf ist. Mhm. Und das ist ja auch was Faszinierendes an ihm, seiner obskuren Logik zu folgen, die manchmal aus so einer Psychopathensicht auch Sinn macht, wie er dann so immer redet und diese, ich war das nicht, aber ich kann euch genau sagen, wie ich es gemacht hätte, O.J. Simpson-Nummer abzieht und sowas. Und mit einer totalen Selbstsicherheit und einer totalen, also er glaubt auch an seine eigene Überlegenheit so krass, ne? Und was, das ist ja schon auch psychopathisch auf die Art in der Situation, in der er da immer ist. Und davon ist nichts wiedergespiegelt worden. Und wenn du Zac Efron in dem Film siehst, dann denkst du halt einfach nur, der Typ, der versucht zu lügen, um nicht verurteilt zu werden. Das ist das Einzige, was da so rüberkommt. So, okay, er versucht halt zu lügen. Er versucht halt souverän da aufzutreten.
Ja. Er spielt eine Rolle. Also, ja. Zac Efron spielt eine Rolle.
Das ist die perfekte Beschreibung des Films. Zac Efron spielt eine Rolle. Und um ganz ehrlich zu sein, so wurde uns der Film ja auch immer beschrieben. Das ist der Ted Bundy-Film mit Zac Efron. Ich habe da nie von jemandem, der den gesehen hatte oder der den sehen wollte, irgendwie eine andere Tagline gehört als Zac Efron spielt Ted Bundy.
Ja, also man will ja auch nicht unfair sein. Es ist ja nicht so, dass er das super schlecht spielen würde. Aber die Rolle ist einfach von vornherein schon schlecht ausgelegt und auf dem Papier schlecht. Und es ist so eine Falle gewesen, in die er dann auch reingetappt ist, Zac Efron.
Ja, richtig.
Weil er macht ja jetzt nicht großartig viel Fehler. Er macht es so, wie es von ihm verlangt wird, mehr oder weniger, und kriegt das auch ganz gut hin. Aber es funktioniert eben im ganzen Zusammenhang.
Es ist wie der Steve Jobs-Film mit Ashton Kutcher, falls du dich erinnerst. Wo man halt auch so sagt, na gut, optisch, so der junge Steve Jobs kann man so machen, so mit Ashton Kutcher. Und er ist ja auch kein scheiß Schauspieler oder so. Aber dass der Film dann am Ende so unfreiwillig komisch wurde, war dann nicht unbedingt, hat dann nicht unbedingt an ihm gelegen. Ja, und wir haben unsere Sundance 2019-Etappe damit, glaube ich, nachträglich noch, die losen Enden haben wir jetzt geschlossen und ja, mit so einem Epilog nochmal zum
Abschluss gebracht, ja.